For the Recorded, der Podcast für Musik, Business und Gesellschaft.
Ich bin auch mittlerweile so radikal, dass ich sage, ey, wir müssen eigentlich in Deutschland gerade für die Gründer mal die ersten Jahre Abgaben und Bürokratie freimachen. Mit solchen radikalen Forderungen müssen wir mal rein. Wir wissen, in der Politik kommt dann ein anderer Kompromiss raus. Aber wir müssen in diese Richtung denken, weil das hemmt so viele Leute, die wirklich was aufbauen wollen. Und das müssen wir entfesseln einfach.
Hallo, mein Name ist Florian Drücke. Ich bin Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Musikindustrie und das ist der Podcast For the Recorded. Schön, dass du dabei bist. Ich hatte vor Weihnachten Melis Seckmann zu Gast, eine Mannheimer CDU-Abgeordnete im Deutschen Bundestag, und habe mich mit ihr über die Musikbranche, ihre Bezüge zu Musik, Startups, Europa und natürlich das Verhältnis von Mannheim zu Heidelberg unterhalten. Leider haben wir es nicht geschafft, den Podcast noch vor dem Weihnachtsfest fertig zu schneiden. Umso froher bin ich, dass wir ihn jetzt pünktlich zum neuen Jahr hier mit euch teilen können. Hört rein. Ich freue mich, dass ich heute so kurz vor Weihnachten mit Melis Seckmann im Podcast hier sein kann. Wir haben uns lange verabredet, immer wieder den Termin verschoben aus Gründen, die eben in den verschiedenen Terminkalendern zu suchen sind. Und Melis Seckmann stelle ich euch kurz vor. Sie wurde 1993 in Mannheim geboren und hat in meiner Heimatstadt, Shoutout in die Kurpfalz, Heidelberg, Volkswirtschaft studiert und ist Politikerin. Ihr habt es geahnt, Music meets Politics. Und war in den vergangenen 13 Jahren Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen, hat sich da also entsprechend sehr früh engagiert politisch, war Sprecherin der Grünen Jugend und war im Gemeinderat und ist dann auch nach einigen anderen Stationen zum Innovationszentrum GreenTech gekommen, das sie selber initiiert hat in Mannheim, das im kommenden Jahr dann eröffnet wird. Und 2021 ist sie in den Bundestag eingezogen. Das war die Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, und war dort als Berichterstatterin für Gründung und Startups, Mittelstand und Gesundheitswirtschaft aktiv. Dann kam etwas, wo sie, sagen wir mal, für viele dann eine etwas breitere Bekanntschaft erhalten hat, nämlich der Wechsel zur CDU. Das war zwischendurch mal eine spannendere Diskussion, aber auch eher hier in Berlin, würde ich sagen, können wir aber auch gleich nochmal drüber sprechen. Und seitdem ist sie in den Ausschüssen für Inneres und Heimat sowie für Angelegenheiten der Europäischen Union aktiv. Liebe Melis, schön, dass du da bist. Jetzt haben wir schon ein bisschen was über dich erfahren, alles Weitere besprechen wir gleich. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung und Florian, dass ich in den Bundestag kommen muss, damit wir uns kennenlernen. Naja.
Schau dann an die Kurpfalz.
Gut, dass es geklappt hat und gut, dass wir uns jetzt kennen. Mannheim-Heidelberg, wir machen ja sehr viel auch vor Ort und es ist wichtig, dass wir auch in Berlin eine starke Stimme haben als Region.
Ganz genau. Und das Spannende ist ja, dass wir uns just eben nicht über dieses, sagen wir mal, klassisch über die Heimatverbundenheit hier getroffen haben oder über Musik gesprochen haben oder über kurpfälzische Musik oder ähnliches, sondern wir haben uns kennengelernt, weil wir uns über die Schnittmenge von Kreativwirtschaft und Startups unterhalten haben und eigentlich von dem Interesse, wie funktioniert eigentlich heutzutage die Kreativwirtschaft. Und da fand ich eben von Beginn an so spannend, dass dich das auch gerade mit deinem Startup-Blickwinkel so interessiert hat. Und dann war extrem viel los, jetzt ist noch mehr los, der Wahlkampf ist längst losgegangen. Aber lass uns mal bei Musik anfangen. Was bedeutet dir Musik? Was ist dein persönlicher Musikbezug?
Also ich weiß gar nicht, ob ich das so öffentlich sagen darf, aber ich habe ja früher immer Sido gehört. Sido, No Angels, 50 Cent, Beyoncé, so die Klassiker halt, ne? Und wir haben ja auch eine sehr bekannte Band in Mannheim, Söhne Mannheims. Ist klar, dass man als Mannheimerin auch die Söhne Mannheims hört. Meine Verbindung zur Musik fing aber sehr, sehr früh an. ich bin aufgewachsen bei meinen Großeltern. Und also meine Eltern mussten unter der Woche arbeiten und ich bin dann bei meiner Großmutter, die hat mich dann immer zum Kindergarten gebracht und ich komme aus einer klassischen Gastarbeiterfamilie und da wurden ganz viele türkische Volkslieder immer gehört, so über Liebe und Sehnsucht und auch mit der türkischen Bağlama, die Langhalslaute, das hat eine sehr große Rolle in unserer Familie gespielt. Wir haben auch Familienmitglieder, die spielen das Instrument und sie singen auch. Und es sind in der Regel aber eigentlich sehr melancholische Lieder und sehr traurige Lieder. Und die höre ich auch zwischendurch noch. Also da sind auch einige dabei, die sehr in die Tiefe gehen. Und wir haben ja auch Echo Fresh, den höre ich auch zwischendurch heute immer noch. Der hat ja ein Lied, das sagt, das heißt Du bist anders, wo er auch mit der türkischen Langhalslaute auch spielt. Und da ist ein Text ist, also es ist ein deutsch-türkisches Lied und im türkischen Teil sagt oder singt der Sänger, wenn du tausendmal das Opfer warst oder der Unschuldige warst, sei nicht einmal der Täter. Das ist so ein tiefer, das ist, klingt zwar sehr einfach, aber ein sehr tiefer Satz, weil er eigentlich sagt, egal was dir passiert, egal wie schwierig die Situation ist, du solltest eigentlich immer an deinen Werten und an deinen Überzeugungen festhalten. Und das ist etwas, das ist ein Lied, das höre ich immer sehr gerne, weil ich das damit einfach auch verbinde.
Ja. Also super spannend, weil du jetzt natürlich, also bei den Sängern, Sängerinnen und Bands, die du aufgezählt hast, bist du ja schon, bist du ja fast schon bei einer Form von ja, gesellschaftspolitischer Dimension angekommen, noch dazu jetzt mit dann türkischer Musik, die ja übrigens, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt auf dem falschen Fuß bin, aber die ist doch bei Popakademie jetzt auch ein Schwerpunkt sogar geworden, gerade die Langhalslaute.
Genau, die Studiengang Weltmusik, dafür hatte ich mich auch sehr stark eingesetzt so, ne? Im Kulturausschuss damals, ja. Die machen richtig tolle Sachen, also wir haben auch coole Bands sind daraus entstanden, die auch sehr erfolgreich sind, auch auf Tournee sind. Aber Musik ist einfach das Medizin für die Seele und ist eine Sprache, die jeder einfach versteht. Ja, ich selbst habe mal Gitarre gespielt. Das mache ich zwischendurch noch. Ich würde mich jetzt noch nicht wagen, das öffentlich zu tun. Da muss ich noch ein bisschen üben.
Es ist zumindest jetzt mal öffentlich, dass du Gitarre spielst.
Ja, also Bezug habe ich dazu schon. Aber ich bin da eigentlich sehr offen, was die Musikrichtung angeht. Also Rock ist auch manchmal dabei, Jazz auch. Hängt immer so ein bisschen von der Stimmung ab, aber die Beispiele, die ich vorhin genannt habe, hat natürlich eine gesellschaftspolitische Dimension, weil sie auch ein Stück weit auch über den sozialen Aufstieg spricht.
Total.
Und darüber spricht, ja. Welche Herausforderungen Menschen haben, die diesen Weg gehen. Und was es dann aber auch bedeutet, erfolgreich zu sein. Und das soll ja auch ganz, ganz vielen anderen Menschen Mut geben, diesen Weg auch zu gehen.
Und dann Zugang auch zu anderen kulturellen Einflüssen, ne? Also damit bist du auch ja wieder bei der großen Chance, die Musik ja auch in sich birgt, nämlich Menschen mit ganz unterschiedlichen Herkünften zusammenzubringen, unterschiedliche musikalische Stile zusammenzubringen, was nicht immer gleich im Jazz endet, aber auch, aber wo ja da eine extrem spannende Dimension für dich drin liegt.
Absolut, und das ist, da haben wir in Deutschland einfach auch ein großes Potenzial, ne? Ja. Also Ich spreche oft über Mannheim, klar, ich bin eine Mannheimerin. Bei uns leben Menschen aus über 170 Nationen.
Tochter Mannheims.
Ja, das sollten wir vielleicht auch mal sprechen, aber gut. Aber die Gender-Debatte machen wir jetzt hier nicht auf. Es ist, glaube ich, einfach auch toll, was aus Vielfalt auch einfach gemacht werden kann, kulturell. Und wie man darüber auch sehr, sehr viele Menschen erreichen kann. Bei uns in der Stadt spielt es einfach auch gar keine Rolle mehr. Ne? Bei uns babbelt halt der Italiener Mannheimerisch und halt der Spanier Mannheimerisch. Bei uns ist das kein Thema mehr. Aber wir leben das halt zum Beispiel an der Popakademie mit den unterschiedlichen Vereinen, mit Konzerten. Wir haben ja auch ganz viele Communities, die veranstalten Konzerte. Und wir sind ja nicht umsonst UNESCO City of Music geworden. Könnten wir mal auch drüber sprechen. Da gibt es auch noch einiges zu tun.
Da, als Heidelberger muss ich kurz einwerfen, die Heidelberger babbeln nicht mannheimerisch, sondern wir sprechen kurpfälzisch. So hört sich das dann an und Gruß ist
ja,
raus.
Ja, die Heidelberger müssen immer die Dinge anders formulieren als die Mannheimer. Ja, aber wir ergänzen uns gut. Genau.
Und war die Musik zuerst da und dann die Politik oder war erst die Politik da und dann die Musik? Die Musik kam schon zuerst, ne?
Die kam zuerst, absolut, ja.
Aber du bist unheimlich früh dann aktiv geworden und hast gesagt, ich will da jetzt mitmachen und nicht an der Seitenlinie stehen, sondern Politik aktiv mitgestalten.
Also ich bin in zwei Stadtteilen groß geworden, die heute ja teilweise immer noch mit schwierigen sozialen Problemlagen zu kämpfen haben. Und das prägt einen natürlich, ne, weil man auch Dinge erlebt oder sieht, die man so schnell nicht vergisst. Aber ich hatte einen Schlüsselmoment, und zwar war das in der Schule. Es gibt ja immer diese Pflichtpraktika, diese Bogi-Praktika. Und ich wollte unbedingt ein Praktikum in einem Unternehmen machen, weil ich wusste schon früh, ich will irgendwas mit Wirtschaft machen, in ein Unternehmen einsteigen oder dort mitgestalten. Und ich habe einfach keinen Praktikumsplatz gefunden. Ich habe so viele Bewerbungen geschrieben und ich habe teilweise nicht mal Absagen bekommen. Und im Nachgang habe ich dann erfahren, dass Klassenkameraden von mir in den Unternehmen Praktika bekommen haben, an denen ich mich beworben hatte. Ja, weil halt die Eltern oder Bekannte jemanden kannten. So
So
ist
bitter.
ja auch
Ja, ne,
okay, aber mir hat das sogenannte Vitamin B gefehlt. Und ich dachte mir, entweder kann ich mich jetzt darüber ärgern oder ich nehme die Dinge selbst in die Hand und ich entscheide selbst, wie ich meinen Weg gehe. Und mein Ziel war es auch, dass einfach alle jungen Menschen, unabhängig davon, in welchen Stadtteilen sie aufwachsen oder aus welchem Milieu sie kommen, sie trotzdem Möglichkeiten bekommen, sich weiterzuentwickeln und dass das nicht allein vom sogenannten Vitamin B abhängen darf. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn man Netzwerke hat, wenn man diese Kontakte hat, die sollte man auch nutzen, aber es sollte nicht dazu führen, dass eine Gruppe dann von diesen Entwicklungschancen ausgeschlossen wird. Und das hat mich am Ende des Tages zur Politik gebracht.
Total, also bittere Erfahrung, verbunden ja aber mit dem Wunsch, das Ding wirklich zu knacken und selber in Aktion zu kommen. Wie ist das dann für dich aufgegangen? Also du bist bei der Grünen Jugend dann eingestiegen und hast sofort gemerkt, hier bin ich genau richtig und hier geht's ab, ich bleib dabei.
Ja, also die Truppe war halt cool. Also ich hatte mir zwei Parteien rausgesucht. Also ich habe auch mit meinem Papa zum Beispiel ganz viel drüber gesprochen. Mein Vater ist sehr politisch interessiert. Bei uns wurde auch immer viel über Politik auch geredet, ne? Da ist man schon anders sensibilisiert auch für die Themen. Das kommt noch dazu. Ja, und dann bin ich da dienstags, die Grüne Jugend hat sich damals immer dienstags getroffen. Bin da einfach hin und ja, die haben mich eigentlich ganz gut aufgenommen. Und es war auch eine bunte Truppe, also da waren auch Auszubildende, Studierende, also da war jede Gruppe auch ein Stück weit vertreten, was man leider heute nicht mehr so sagen kann. Und ich habe mich da einfach wohlgefühlt und ja, und dann haben wir Aktionen gemacht, Projekte gemacht. Und ganz kurz zum Praktikum nochmal. Ich hatte dann meine erste Podiumsdiskussion bei einem Verband als Bundestagsabgeordnete. Und da kam ein Vorstandsmitglied, der saß halt im Publikum und war auch ein Vorstandsmitglied von einem Unternehmen, wo ich mich
Es war
beworben
keine
hatte. Nee,
Podiumsdiskussion bei
nicht,
uns.
nein, nein. Und dann kam der zu mir und meinte dann, ah, Frau Seckmann, wir brauchen so junge Leute wie Sie und ganz toll. Und ich dachte mir nur so, ey, hab ich mal für ein Praktikum genommen. Aber das hätte ich ihm wahrscheinlich lieber sagen sollen. Naja, gut, vielleicht hole ich das noch irgendwann nach. Aber ja, das war mein Weg in die Politik und genau, und zu den Themen können wir ja nachher nochmal sprechen. Hat auch was
Total.
mit dem Wechsel zu tun.
Ja, genau. Und sagen wir mal, wir können da ja fast forward machen, um jetzt auch nicht zu lange am Anfang hängen zu bleiben. Aber ich finde es schon unheimlich spannend, weil wir ja dann auch, oder lass uns mal einen kleinen Schlenker machen, lass uns kurz zur Popakademie kommen. Weil das ist was, wo wir ja wir sind da jetzt ab und zu mal Teil davon, weil wir Vorlesungen dort geben, weil wir an verschiedenen Stellen miteinander an einem Strang ziehen, weil wir ein Interesse daran haben, dass junge Menschen befähigt werden, sowohl Musiker als auch Unternehmer zu werden, sehr, sehr umfassend dort ausgebildet werden. Aber das hat ja eine viel tiefgreifendere Geschichte, Verwurzelung im Jungbusch. Und da kommt ja was zusammen, was du gerade beschrieben hast, wo ich jenseits von Gentrifizierungsdebatten und Hipstern, die es halt cool finden, in alten Fabrikgeländen dann Lofts zu haben, so spannend finde, woher kommt auch dieser Anspruch, diese Kreativität, dann ist das Startup-Zentrum daneben. Wie hast du das begleitet und wie spricht das zu dir?
Also wir haben ja das sogenannte Mannheimer Modell etabliert mit der Pop-Akademie, dass wir gesagt haben, wir stellen da nicht nur eine Ausbildungsstätte hin, sondern daneben kommt direkt ein Musikwirtschaftszentrum rein. Das heißt, die sich im Musikbereich spezialisiert haben, die sollen direkt ihr eigenes Business aufbauen können. Das macht uns in Mannheim aus. Und das ist der wirtschaftliche Part. Und der andere Part, und ist kaum in der Debatte, Kultur- und Kreativwirtschaft ist ein Instrument, um Stadtteile weiterzuentwickeln und um Stadtentwicklung zu betreiben, weil dadurch ziehen neue Leute in das Viertel, es entstehen neue Businessmodelle. Gentrifizierung ist immer sehr negativ besetzt, hat auch positive Seiten, indem man sozusagen auch problematisches, und zu Kriminalität geneigtes Klientel auch wegdrängt. Ja, wir wollen ja auch Stadtteile haben, wo Menschen einfach auch sicher wohnen können und auch Leute haben, die, ich sag's jetzt mal ganz direkt, auch ein bisschen Steuergeld mitbringen. Mhm. Ja, und deswegen investieren wir ja auch darin und schauen, dass wir damit natürlich auch einen Stadtteil wie den Jumbusch, es ist ja ein Hafenviertel gewesen, war auch teilweise alles dabei, Drogen, Rotlicht etc. Und das hat sich so toll entwickelt durch die ganzen Kultureinrichtungen, durch die Ehrenamtlichen vor Ort. Da hat die Pop-Akademie und auch das Musikwirtschaftszentrum, das Kreativwirtschaftszentrum C-Hub, das kam dann ein paar Jahre später und hat dann sozusagen das ganze Modell vervollständigt. Und diese Ebene, die kommt sehr oft zu kurz in der Debatte und es kennen eigentlich nur einige Kommunalpolitiker, weil sie diese Entscheidung mitgetragen haben und auch das gezielt vorangetrieben haben. Wir haben ja auch sehr, sehr viele, wir haben ja viele EU-Fördergelder bekommen, um diese Zentren zu errichten.
Große deswegen, Chance damals.
Genau, und deshalb ist Europa für uns auch so wichtig, weil wir diese Gelder vor Ort investiert haben und damit Stadtteile entwickelt haben. Das ist für viele Menschen vielleicht sehr weit weg, aber das ist ein Beispiel, wo Europa für uns eine große, große Rolle spielt.
Überall große Schilder dran, ermöglicht durch Europa.
Genau. Ja. Aber viel besser wäre es, wenn die Leute auch wüssten, was da eigentlich dahinter steckt, dass es eigentlich über die finanziellen Mittel der EU so weit gekommen ist. Und wir brauchen natürlich, haben auf dem Weg natürlich auch private Investoren gebraucht, die da auch reingehen, weil die Kommunen alleine können das einfach finanziell nicht stemmen. Da wurden zum Beispiel Gebäude gezielt aufgekauft, hat aber auch zur Folge gehabt, dass zum Beispiel Menschen, die eigentlich gerne dort gewohnt haben, auch lange Jahre dort gewohnt haben, irgendwann ihre Miete nicht mehr zahlen konnten.
Bist du wieder bei der
Gentrifizierung. Da braucht es einfach eine andere soziale Kompensation. Wir haben ja auch die städtische Tochter, die auch gezielt in diese Stadtteile reingegangen ist und auch Gebäude aufgekauft hat. Aber Kommunen haben das Kapital dazu teilweise gar nicht. Mhm. Also sie können mit den städtischen Finanzen keine Stadtteile komplett umändern. Mhm. Dafür fehlen einfach die Mittel. Aber die Stadt muss steuern und muss sozusagen die wichtigen Akteure reinholen. Und die Kultur- und Kreativwirtschaft hat uns dabei geholfen, den Jumbusch oder den Kiez, sagt man ja in Berlin auch, auch ordentlich weiterzuentwickeln.
Ja, spannend, dass du das dann auch unmittelbar ja aus der Nähe so mit begleitet hast. Wir kommen nachher nochmal zum Thema Kreativwirtschaft. Jetzt springen wir mal kurz wieder zurück zum Thema Politik. Es ist Wahlkampf. Du bist mittlerweile in der CDU. Wir haben einen Cut gemacht. Mhm. Wir sind von der Grünen Jugend über die Entwicklung vom Jungbusch. Jetzt bei deiner neuen Partei. Magst du dazu was sagen, wie sich das für dich jetzt auch, wie sich das jetzt anfühlt, wie du angekommen bist, wie du zurückschaust? Ja. Also abgesehen davon, dass hier in Berlin viele über Schwarz-Grün diskutieren, als nächste Option, das ist es nicht, sondern einfach wirklich das Thema, das ist ja nach so einer langen Zeit und nach so einer nach so einer intensiven Beschäftigung vor Ort, dann Bundestag, ist es ja schon ein Bruch gewesen, so wie es von manchen wahrgenommen wurde, ne?
Ja, und so eine Entscheidung, die trifft man auch nicht von heute auf morgen. Und das ist ein langer Abwägungs- und Reflexionsprozess auch, in dem man sich fragt, ob man eigentlich hier noch am richtigen Platz ist. Und das hat natürlich auch, ich meine, ich war viele Jahre Fraktionsvorsitzende. Ich habe 2019 die meisten Stimmen geholt, stadtweit bei der Kommunalwahl. Und ich habe immer gerne Politik gemacht für meine Stadt, für meine Leute und für meine Themen vor allen Dingen. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mit meinen inhaltlichen Schwerpunkten einfach auch keinen Zuspruch mehr bekommen habe in den eigenen Reihen. Und dass ich jetzt einen MdB-Titel habe, ist zwar nice to have, aber ich bin halt jemand, ich definiere mich über meinen Wirkungsgrad. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann hier nicht etwas bewirken, dann frustriert das auch. Und sie haben einen Wählerauftrag. Ich bin auch dieselbe Person, ich betreue dieselben Themen, aber wenn man merkt, okay, ich komme für die Themen, für die ich eigentlich gewählt worden bin, hier nicht voran, dann muss man irgendwann auch konsequent sein und eine Reißleine ziehen. So, ein Wechsel ist natürlich jetzt gerade nicht der einfachste Weg dafür gewesen. Zu den Themen, ich meine, meine Großmutter hat schon damals Plastik vermieden. Bei uns wurde Essen zum Beispiel nie weggeschmissen. Ja, also Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist jetzt nicht etwas, was eine Erfindung von Fridays for Future ist oder einer Partei ist, sondern es gab es schon immer. Ja, und es ist ja auch Kern der CDU-Politik. Es heißt nur anders. Es heißt Bewahrung der Schöpfung. Also, dass man das erhält, was uns Menschen auch erhält auf diesem Planeten. Dieses Thema wird mir immer eine Herzensangelegenheit sein und auch die Verknüpfung mit Ökonomie. Deswegen habe ich auch das Green Tech Zentrum auf den Weg gebracht. Daran hat sich nichts geändert. Aber ich finde, wir können Nachhaltigkeit oder Klimaschutz heißt ja nicht nur irgendwie mit der Brechstange auf die Leute los, sondern wir müssen die Leute auf dem Weg mitnehmen und es auf Augenhöhe tun und nicht so an einer politischen Vorstellung festhalten, sondern schauen, was können wir wirklich pragmatisch auch so umsetzen, dass es auch effizient ist und auch wirklich wirkt. Und unter Nachhaltigkeit verstehe ich nicht nur Klimaschutz, sondern auch eine nachhaltige Finanzpolitik. Das gehört zur Generationengerechtigkeit auch dazu. Und das heißt nicht, dass ich irgendwie ständig Geld ausgebe, nur weil das jetzt in meinem Parteiprogramm so drinsteht, sondern wirklich schaue, wo sind die Prioritäten? Und was ist wirklich effektiv und was können wir tatsächlich umsetzen? Und das Thema Freiheit spielt da schon eine große Rolle. Ich finde, der Staat sollte nicht in die Freiheit von Haushalten eingreifen. Wir müssen Ziele setzen, das ist unsere Aufgabe. Aber ich finde, wir sollten den Menschen, also den Haushalten und den Unternehmen die Freiheit geben, selbst zu entscheiden, welche Technologie sie verwenden wollen, um diese Ziele zu erreichen. Das ist das eine. Das andere ist, es ist so ein bisschen auch eine Habitusfrage, ne? Also der Scholz spricht ja ständig von Respekt und so.
Der Bundeskanzler.
Ja, der Bundeskanzler. ich habe den ja damals auch nicht gewählt, von daher. Aber es ist trotzdem unser Bundeskanzler. Ja?
Ganz genau.
Vor dem Amt haben wir Respekt. Aber ich finde, wir müssen damit aufhören, die einzelnen Menschen als schutzbedürftige Objekte zu sehen, die der Staat gegenüber alle Risiken absichern muss. Sondern wir brauchen eine Politik, die den Menschen etwas zutraut und an die Fähigkeiten glaubt und nicht bestimmte Opferrollen zuweist und sagt, okay, du kriegst jetzt dafür ein Fördermittel und dafür Fördermittel und den Fördertopf, sondern wir brauchen eine Politik, die auch stärker Eigenverantwortung, gerade bei der jungen Generation, voranbringt. Junge Menschen, die in Stadtteilen wie in meinen aufgewachsen sind, denen spricht man jetzt nicht zu, dass sie irgendwann im Bundestag landen. Aber sie gehen auch alle trotzdem ihren Weg. Das machen sie, weil sie dafür was tun. Und diesen Leistungswillen und auch Lust machen zum Anpacken, das sollte eigentlich ein zentraler Punkt in der Politik sein. Und das ist eine Frage des Menschenbildes auch ein Stück weit. Und das hat einfach nicht gepasst.
Aber es ist ein spannender Punkt, weil du damit natürlich jetzt, ohne dass wir das vertiefen und jetzt alles aufklappen, aber du kommst natürlich an so bestimmte Weichenstellungen daran, die ja auch in der öffentlichen Debatte der letzten Monate nochmal lauter diskutiert wurden und wo du aber jetzt aus heutiger Sicht gesehen, du bist jetzt nicht irgendwie vor einem Monat gewechselt, sondern du hast es schon vor einer ganzen Weile gemacht und hast es vorher in dir getragen wahrscheinlich. Und insofern ist das aber ja etwas, was aktuell in dem Wahlkampf dich natürlich auch nochmal besonders an manchen Stellen triggern wird, ne? Weil du bist jetzt draußen mit einem anderen Wahlprogramm. Und das, was du aber gesagt hast, das sind ja so grundsätzliche Weichenstellungen in der Positionierung. Und das ist jetzt weniger etwas, wo du, keine Ahnung, bei aller Ausschließeritis, wo du jetzt sagen würdest, also ich habe damals so viel über Startups diskutiert und das geht halt da nicht weiter, das geht nur mit der CDU und falls wir Schwarz-Grün machen müssen auf Bundesebene, dann kann das gar nicht klappen, weil, keine Ahnung, so, das finde ich ganz spannend, weil dahinter sich ja dann diese ganzen fachspezifischen Themen erstmal aufmachen, ne? Und
es ist ein anderer Weg, die Zielsetzung ist dieselbe, aber es ist einfach ein anderer Weg und Leute, die mich jetzt kennen und mich vorher wahrgenommen haben, wissen, an meinen Themen hat sich jetzt nicht viel geändert, auch an meiner Positionierung nicht. Es hat auch viel damit zu tun, wie ich sozialisiert wurde. Also ich kann mich gut daran erinnern, wie ich als kleines Mädchen nach der Schule meinen Papa beim Werkstor immer abgeholt habe. Bei uns gab es dann donnerstags immer so Fleischkäsetag. Und ich weiß, wie hart es auch teilweise ist für Menschen, die im Schichtbetrieb arbeiten. Und es kann einfach nicht sein, dass es zu einer Normalität geworden ist, dass die einen den Lebensunterhalt von anderen bezahlen. Und das ist auch keine Erfindung der CDU, sondern die Menschen empfinden das mittlerweile als unfair. Und ich finde, Leistung sollte etwas wert sein. Und das gilt auch für die Kultur- und Kreativwirtschaft, dass das auch als Leistung anerkannt wird und nicht nur als Spaßbranche gezählt wird, ja.
Das ist eine spannende Vorlage, weil das ist ja etwas, und so hatten wir uns damals auch kennengelernt, als wir ja mit der Koalition K3D sehr lautstark gefordert haben, dass es innerhalb der neuen Regierung auch einen Ansprechpartner gibt, den wir dann auch im Wirtschaftsministerium mit Michael Kellner bekommen haben, der dort als Staatssekretär auch sehr viel angestoßen hat und natürlich in einem ganz neuen Umfeld agiert hat. Ich finde, dass das ein sehr wichtiger Schritt war, der von vielen auch gar nicht das wichtigste Thema, aber gerade für die Kultur- und Kreativwirtschaft nicht immer in diesem nice to have oder in diesem ihr braucht Fördergelder, weil ihr sonst nicht existieren könnt, Umfeld gesehen zu sein, sondern in einem Umfeld, wo Wirtschaftsministerium draufsteht, Mittelstand draufsteht, ein relevanter Wirtschaftszweig dann auch so ernst genommen wird, ist das bei allem, was jetzt in den Sternen steht, aber hältst du das für einen fortzuführenden Weg, als, sagen wir mal, ohne jetzt den Zuschnitt von Ministerien oder so vorwegzunehmen, aber einfach, dass man das mal so klar, dass man so ein Klingelschild hat als Branche?
Ja. Es gibt ja oft diese Debatten über diese Beauftragten und ich nehme das zum Beispiel auch aus der Gründer- und Startup-Szene auch immer wahr, es überschneidet sich ja auch gerade im Gaming-Bereich, ne? Ja. Dass es einfach auch ein großes Anliegen ist, dass man eine direkte Adresse hat, sowohl auf Bundesebene und auf kommunaler Ebene zum Beispiel. Wir haben ja auch Kommunen, die haben kaum Ansprechpartner, gerade wenn es um Gründungen geht oder um Kultur- und Kreativwirtschaft geht. Was ich aber höher priorisieren würde, wäre, dass wir eher Regelungen voranbringen, die Kultur- und Kreativwirtschaft auch finanziell entlastet. Also nicht immer nur drüber nachdenken, was ist jetzt der nächste Fördertopf, sondern was können denn zum Beispiel steuerliche Anreize sein, wie zum Beispiel Sofortabschreibung. Also wir sollten uns, finde ich, viel stärker auf Maßnahmen konzentrieren, anstatt jetzt nur diese Debatten über Beauftragte zu führen. Also wenn ich es priorisieren würde, wäre es mir lieber, dass wir sozusagen die Maßnahmen voranbringen. Und natürlich ist es auch wichtig, dass die Leute einen Ansprechpartner haben. Aber das ist jetzt für mich persönlich, ich nehme das als Wunsch immer mit und das würde mich dann auch, oder setze mich ja auch dafür ein, aber ich würde die Priorität eher darin sehen, die Maßnahmen voranzubringen, als jetzt also, irgendwelche beauftragten Stellen.
Also geht an der Stelle geht es, glaube ich, null drum, irgendwelche Jobtitel zu verteidigen per se. Und ich glaube, dass gerade die Verankerung im Wirtschaftsministerium die Chance ist, dass man gerade nicht über Fördertöpfe spricht, weil man generell weiß, dass das eigentlich bei der Beauftragung für Kultur und Medien liegt. Und da kriegt man halt Fördertöpfe und da gibt's und da kann man. Umgekehrt ist aber so, dass wir teilweise immer noch überrascht sind, wie selten dann an die Auswirkungen von bestimmten Regelungen gedacht wird, wenn man, also beziehungsweise wie selten an uns gedacht wird als Kreativwirtschaft, wenn man bestimmte Gesetze macht. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir jemanden brauchen, der da einfach mit Einfluss in einem erweiterten Kabinett sitzt und sagt, ey, auf Kurpfälzisch würde man sagen, hosche mal, passe mal acht.
Das machen wir jetzt nicht so, gell?
Da sollte man zumindest mal drüber geredet haben. Ja. So, und das ist was, wo an anderen Stellen, ja, nehmen wir immer wahr, da wird eine Branche dann zumindest mal irgendwo angehört. Und bei uns rutscht es so durch, weil wir so vielfältig sind, weil halt die Leute merken, okay, oh, von Architektur bis Zeitungen, oh weh, so. Deshalb haben wir uns damals ja als K3D vereint und haben an anderen Stellen auch uns als Musikbranche zusammengetan, um nicht immer so in Einzelteilen unterwegs zu sein. Und da, finde ich, hat sich einiges graduell bewegt. Gerade auch mit der Schnittstelle, du hast es angesprochen, das Thema Startups, das Thema dann eben auch doch Mittelstand. Viele sind eben einfach originäre Mittelständler, wo dieses, das ist ja nicht nur immer ein Druckventil nach dem Motto, oh, dem schreibe ich jetzt mal eine böse Mail, sondern es ist ja auch wirklich was, da hat man dann mal jemand am Schlawickel, wo man dann auch ein Gefühl dafür vermittelt bekommt von einem Menschen, da gibt es die und die Spannungen, vielleicht auch zwischen Ministerien, da gibt es jemanden, der auch eine moderierende Rolle übernehmen kann. Und insofern ja, auf jeden Fall, auch das Thema Anreize, total wichtig. Ich bin gespannt, wie jetzt auch das im Wahlkampf auftauchen wird, weil natürlich man überall hört, ja, wir müssen auch verschlanken und wir müssen dies, wir müssen das, bloß nicht neue Strukturen schaffen, aber präziser klären, wer denn was dann wo auch macht. Ne? Also da so.
Und nee, absolut, ja.
Führt ja auch dann dazu, Thema Rahmenbedingungen letztlich, ne? Also bevor man irgendwie über Fördergelder und auch steuerliche Themen, von denen es einige gibt, die man auch nicht mit uns in Verbindung bringt, zum Beispiel Doppelbesteuerung, dann teilweise in der Gewerbesteuer auch Themen, ist ja dieses Thema, denkt uns doch mal mit, auch beim technologischen Fortschritt. Da bist du schon bei Fortschritt, da bist du schon bei
Innovation,
KI, ne?
Innovation.
Ja. Da bist du bei dem alten Bild von, die wollen nur verhindern. Mhm. Nee, wollen wir gar nicht. Wir wollen nur mit am Tisch sitzen und darauf hinweisen, dass Teil unserer Wertschöpfung nicht einfach abgesaugt werden kann. Und gerade weil diese Debatten ja eher mehr werden, glaube ich, ist unheimlich wichtig, dass wir da sichtbar sind. So.
Nee, ganz kurz zu der Beauftragtenstelle. Also ob jetzt der jetzige Beauftragte der Game Changer war, kommentiere ich jetzt mal nicht an der Stelle. Aber es ist wichtig, dass es im Wirtschaftsministerium angedockt ist. Es ist auch wichtig, dass es, wie du gesagt hast, diese Brücken zur Innovationsförderung gibt. Innovationsförderung ist immer ein Wirtschaftsmotor. Und es heißt ja auch Kultur- und Kreativwirtschaft. Ja, wir haben da circa 260.000 Unternehmen, 1,8 Millionen Erwerbstätige.
Ja.
Ne, also das sind Leute, die müssen von dem, was sie da arbeiten und verdienen, auch leben.
Wir hoffen immer noch, dass der Monitoringbericht jetzt bald veröffentlicht wird, weil das müssten dann nochmal aktuell.
Genau, und das muss man, glaube ich, immer wieder auch in der Öffentlichkeit, und wenn wir auch über Wirtschaftspolitik sprechen, zu sagen, das ist auch ein wichtiger Wirtschaftsbereich, den wir aber noch viel stärker ausbauen müssen. Und wo die künstliche Intelligenz beispielsweise uns dabei helfen kann, aber nur dann, wenn wir da klare Spielregeln haben.
Total. Mhm.
Ja, also zu den Urheberrechten beispielsweise ist ja auch immer eine Wertediskussion, was bis wohin nutze ich KI und bis wohin nicht. Und es muss eine gute Balance sein zwischen der Technologie, künstliche Intelligenz und dem geistigen Eigentum und der Leistung, die ja auch dahinter steckt. Und diese Debatte müssen wir öffentlich führen und wir müssen sie so führen, dass wir diese Branche auch als Geldbringer sehen. Also Wirtschaftspolitik ist der Ankerpunkt für den Sozialstaat. Ja, ohne eine starke Wirtschaft können wir auch keine gute Sozialpolitik machen. Wir brauchen Steuereinnahmen. Und die Kultur- und Kreativwirtschaft ist auch eine Branche, die Steuereinnahmen reinbringt. Und sie wird aber oft als eine Branche verstanden, die ihr Geld kostet.
Exakt.
So, und genau. Da muss man mal einen Cut machen und sagen, nee, das sind die Zahlen und die Bereiche gibt's und ja.
Und das ist natürlich was dann in einem Umfeld, in einem wirtschaftlich sehr angespannten Umfeld, ich meine, wir wissen ja, was in der kulturpolitischen Debatte gerade abgeht, mit Blick auf die Kürzungen, mit Blick auf Prioritäten auch an der Stelle, Das ist eine extrem schmerzhafte Diskussion. Und gleichwohl ist ja das auch in einem so angespannten Umfeld die Möglichkeit, auch die verschiedenen Akteure dann wieder nochmal anders zusammenzubringen und zu sagen, hey, ihr müsst halt miteinander auch, keine Ahnung, Wirtschaft und geförderte Einheiten, geförderte Initiativen stärker zusammengehen und müsst versuchen, in diesen schwierigeren Zeiten neue Ansätze zu finden, Finanzierung zu erhalten. Und natürlich ist es so, und das ist ja auch was hier Bundesverband Musikindustrie, es ist ja klar, dass viele auch Förderung brauchen, weil sie sich am Markt nicht so halten würden. Mhm. Aber es ist ja eben in dem aktuellen Umfeld extrem schwierig. Ne?
Absolut, aber ich finde, also ich bin jemand, ich sage immer, wir müssen eher die wichtigen, also die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, dass unsere Unternehmen auch gesund wachsen können. Gerade bei Startups, dass die skalieren können, auch erfolgreich. Aber gerade in den ersten Gründungsjahren ist es wichtig, dass wir auch eine Anschubfinanzierung haben. Mhm. Und der sollten wir auch gerecht werden. Das ist auch Teil der Wettbewerbsfähigkeit, finde ich. Also wir reden ja auch über Entbürokratisierung gerade oder auch über diese steuerlichen Anreize. Das ist auch wichtig für unsere Wettbewerbsfähigkeit. Aber die Förderung gerade in den ersten Jahren, auch in der Kultur und Kreativ, also ich zähle die mit in die Gründer- und Startup-Szene eigentlich mit dazu. Das ist für mich jetzt kein separater Bereich, ja, vielleicht bei dem einen oder anderen wegen anderen Regelungen etc. Aber und wir müssen uns eigentlich mal das Förderportfolio anschauen und sagen, welche Töpfe sind wichtig, welche kommen auch gut an und welche werden auch genutzt und welche brauchen wir auch gerade in der Anfangsphase. Und welche müssen wir vielleicht nochmal überlegen, ob wir die wirklich brauchen und nicht lieber auf die anderen steuerlichen Anreize setzen, damit diese Unternehmungen, wie gesagt, auch wachsen können. Und ich bin halt der Fan davon zu sagen, wir müssen beides kombinieren. Ja, die Förderung in den ersten Jahren, aber dann müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, dass die Unternehmen auch wachsen können. Dazu gehört Datenschutz, dazu gehört die Genehmigungsverfahren, ist auch immer wieder ein Thema. Dass wir die ordentlich digitalisieren, dass gerade Solo-Selbstständige nicht immer so einen großen Aufwand haben, wenn sie diese Anträge stellen müssen, diese Genehmigungsverfahren durchlaufen müssen. Auf solche Sachen sollten wir
uns konzentrieren. Also der große Bereich Verwaltungsvereinfachung auch da. Wie jetzt war ja neulich gerade.
Aber bei der Förderung zum Beispiel hatten wir auch damals, weiß ich noch, im Kulturausschuss bei den Haushaltsberatungen, wir haben auch viele Unternehmen, die brauchen einfach diesen Zuschuss, ja, weil es einfach nicht anders funktioniert. Und das war dann auch immer wieder auch ja ein harter Kampf, da fair auch aufzuteilen.
Naja.
Weil der Kuchen wird halt immer kleiner und dadurch werden natürlich auch die Teile immer kleiner. Und deswegen sollten wir eigentlich schauen, dass wir den Kuchen größer machen und auch aber überlegen, wie viel wir davon verteilen und wie viel wir davon lieber in die Modernisierung der Prozesse investieren und in bessere Rahmenbedingungen.
Also, weil wir gerade über Verwaltungsvereinfachung und Digitalisierung sprechen, jetzt kam ja neulich im Zuge der Aufstellung des Wahlprogramms ja die Forderung nach einem Digitalministerium nochmal so auf den Tisch. Und das ist ja fast schon eine Triggerwarnung für die Kreativwirtschaft aus der Vergangenheit, weil das so eine klassische Diskussion von vor 15 Jahren war und wir eigentlich immer das Gefühl hatten, da wird dann irgendwie die Kultur untergemuschelt oder es wird irgendwie, wir verlieren dadurch letztlich auch, wir werden da irgendwie unter irgendwas subsumiert, wo wir uns aber gar nicht zu Hause fühlen, weil wir sind nicht nur digital, du weißt, Musikindustrie, ja, wir sind weit überwiegend digital und wir waren auch die Ersten und. Trotzdem haben wir den Anspruch, als Kultur- und Kreativwirtschaft und dann eben auch als Kultur klar zu sehen zu sein. Wie siehst denn du das Digitalministerium, wenn du dir das jetzt so abstrakt vorstellst, ist das eher dann das Verwaltungsvereinfachungs- und Abläufe-Digitalministerium oder wird es dann plötzlich, weil ich meine, das meiste von dem, was uns umtreibt gerade als Gesellschaft, hat irgendwo mit Digitalisierung zu tun. Ja. Also ist es dann doch das Supraministerium, ist es dann doch wieder das Bundeskanzleramt und es ist halt doch, also weil wir hatten die Diskussion vor, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren so oft, und jetzt kamen sie wieder und ich verstehe ja, dass die Notwendigkeit von Digitalisierungsprojekten dann auch dazu führt, dass man sagt, okay, wir versuchen es jetzt mal anders und es gibt Beispiele in anderen Ländern und so. Aber wenn jetzt da jemand kommen würde und sagen würde, boah, das ist doch gerade in der Phase, wo wir eigentlich eher Ministerien abschaffen wollen, wo sortiert sich das dann nur in der Theorie ein?
Und also momentan ist es ja so, dass alle Ministerien selbst schauen, was sie jetzt digitalisieren und was nicht. Und dadurch
arbeiten sie nebeneinander her.
Ja, also ich kann jetzt vielleicht ein paar Beispiele aus dem Wirtschaftsministerium nennen, aber was jetzt das Bildungsministerium macht, könnte ich jetzt nichts zu sagen, ja, das Familienministerium. Und deswegen ist es wichtig, dass man diese Abläufe jetzt bündelt an einer Stelle, die dann aber auch als Querschnittsstelle dient und sozusagen in alle Bereiche wirklich knallhart reingeht, ja. Ich bin auch mittlerweile so radikal, dass ich sage, ey, wir müssen eigentlich in Deutschland gerade für die Gründer mal die ersten Jahre Abgaben und Bürokratie freimachen. Mit solchen radikalen Forderungen müssen wir mal rein, damit, weil wir wissen, in der Politik kommt dann ein anderer Kompromiss raus. Aber wir müssen in diese Richtung denken, weil das hemmt so viele Leute, die wirklich was aufbauen wollen. Und das müssen wir entfesseln einfach. Und Friedrich Merz hat das ja auch oft immer wieder gesagt, dass er das auch zur Chefsache machen wird. Das wird er auch. Aber trotzdem braucht man eine Behörde, die sozusagen alles abwickelt. Und so kompliziert ist es ja eigentlich gar nicht. Ich meine, man muss sich halt mal an den Tisch setzen in alle unterschiedlichen Bereichen, also gerade im Wirtschaftsministerium. Da holt man sich halt ein paar Unternehmer an den Tisch und sagt, so, jetzt gehen wir mal diese Schritte durch. Was ist denn davon sinnvoll? Ne, also Bürokratie hat ja auch einen Zweck. So ist ja nicht nur böse, sondern wir wollen ja damit auch bestimmte Sachen absichern, Qualität absichern und ans Regeln halten. Aber es muss halt in einem angemessenen Aufwand sein. Und dann geht man die Punkte durch und sagt, so, das und das und das ist wichtig. Mhm. Und den Rest streichen wir. Und das, was übrig bleibt, müssen wir so einfach wie möglich machen für die Leute.
Und das wäre dann aber...
Und da brauchen sie jemanden, der klare Ansage macht und sagt, so und so machen wir das jetzt. Und da muss das voll in Gang gehen. Ob wir das jetzt in 4 Jahren alles komplett hinkriegen,
ja, gut,
nochmal eine andere Sache. Aber ein Großteil davon sollte schon abgedeckt werden.
Das heißt,
werden.
Da würde sich dann eine zukünftige Digitalministerin, die würde sich dann hinsetzen und sagen, ich bin hier dafür zuständig, dass die Koordinierung von solchen Projekten dann auch wirklich durchläuft und dass dann nicht jeder wieder seine eigenen Brötchen backt und dass dann der wieder aus dem Grund und der wieder aus dem Zwang heraus. Und das ist ja etwas, was dann aber, sagen wir mal, auch die Herausforderung bei Verwaltungsvereinfachung genau mal auf den Punkt bringt. Und man dann einen Ansatz hat. So verstehe ich das auch.
Ja, es geht ja auch um Zuständigkeiten. Also dieses Ministerium muss dann halt dann auch die Befugnis haben, sage ich jetzt mal, da auch eingreifen zu können, weil es ist ja auch oft bei Verwaltung klassische Verwaltungspingpong. Also wir haben zum Beispiel von den Handwerkern auch einen Katalog bekommen mit über 40 Maßnahmen oder so. Aber davon sind halt nur ein paar im Wirtschaftsministerium angedockt. Aber die adressieren das ständig ans Wirtschaftsministerium, obwohl das Justizministerium dafür zuständig
aber
ist.
Das ist ja,
und deswegen ist es gut, dass man so ein Haus hat, das sagt, okay, das und das sind die Punkte und wir sorgen jetzt im Justizministerium, im Wirtschaftsministerium, dass folgende Punkte.
Aber also für uns ist ja so, wenn wir sagen, dass zum Beispiel, dass unsere Branche jetzt zu weit überwiegendem Teil digital ihre Einnahmen erwirtschaftet. Wir sind aber trotzdem nicht, keine Ahnung, wenn wir über das Urheberrecht diskutieren, dann diskutieren wir mit dem Justizministerium und mit dem Parlament und nicht in Zukunft mit dem Digitalministerium. Wenn dann das Digitalministerium kommt und sagt, ja, ihr seid irgendwie mit euren Urheberrechten, ihr seid irgendwie so nervig bei dieser ganzen Innovation, weil wir müssen da ja lizenzieren, dann kommen wir nämlich gerne, und das war eher so diese Diskussion in der Vergangenheit, dass das sowas war, so wir werden da wegvereinfacht, weil wir halt nerven, weil wir halt am Tisch sitzen wollen und sagen wollen, Entschuldigung, wir wollen einen Anteil, wir wollen verhandeln, wir wollen Nein sagen können. Und das ist ja was, wo wir dann manchmal in so eine Ecke gedrängt werden von, als wären wir verwaltungserschwerend, aber wir sind halt Marktteilnehmer, die klare Exklusivrechte haben und sagen, komm, wir einigen uns, wir finden eine Lösung. Im Übrigen auch bei KI, selbes Thema. Da gibt's ja auch schon die ersten Beispiele, wo unsere Mitglieder dann Kooperationen eingehen, wo man dann sich einigt. Aber da bin ich echt mal gespannt, weil das für mich so in den letzten, ich habe jetzt die Wahlprogramme nicht alle durchgearbeitet, aber so als sagen wir, von den Headlines her war das für mich eine Überraschung, dass das Thema wiederkam. Und bin mal gespannt, wie sich das ins Organigramm einpflegt. Ja.
Also wir sind auch immer dankbar, das sage ich auch den Leuten in meinem Wahlkreis oder auch wenn ich mit Unternehmen spreche oder so, immer über konkrete Punkte zu sagen, hier an der Stelle, das ist too much, das müsst ihr wegmachen, weil mit sowas können wir besser arbeiten, anstatt wenn die Leute sagen, ja, das ist zu viel Bürokratie, lieber konkret benennen, weil dann können wir es gleich
Bei der Doppelbesteuerung zum Beispiel.
Ja, genau.
Ich meine, bei der Doppelbesteuerung ist es offensichtlich, dass da zigtausend Anträge hängen.
Das haben wir auch mit aufgenommen. Also okay. Das ist auf jeden Fall bei uns im Positionspapier mit drin. Ich meine, wir reden ja, wenn wir über Digitalisierung sprechen, reden wir immer so, als würde hier die komplette digitale Infrastruktur in Deutschland funktionieren. Wir haben ja immer noch Funklöcher in unserem Land. Ja, also
und Faxgeräte.
Und so. Faxgeräte. Und was wir auf jeden Fall auch im Programm drinstehen haben, war ist auch der Breitbandausbau und die Leitungen und Netze. Auch die Vereinfachung von digitalen Geschäftsmodellen, das wird auch nochmal eine zentrale Rolle spielen. Also wir müssen schauen, dass wir diese Basics erstmal aufbauen, weil wir dadurch einfach einen massiven Wettbewerbsnachteil haben. Und deswegen habe ich das vorhin auch so gesagt, so radikal, wir müssen das eigentlich gerade für die jungen Unternehmen die ersten Jahre komplett streichen, weil die wandern uns auch alle ab, ne? Also das
Da bist
nicht nur also, wegen dem Geld, das ist das eine, aber diese Bürokratie lädt jetzt gerade nicht die Talente nach Deutschland ein. Ne?
Das kommt und dann kommst du, ich meine, du bist im Europaausschuss, insofern, das hat ja immer auch eine europäische Dimension. Das heißt, wenn wir Access to Market besprechen, Harmonisierung des europäischen Marktes, da brauchen wir ja mehr Harmonisierung für Startups, die sonst wieder nach Amerika, keine Ahnung, in der wievielten Runde dann nach Amerika gehen. Wie siehst du uns in dem Umfeld gerade mit dieser Diskussion rund um KI, das Thema Lizenzen? Ist das was, weil manchmal habe ich das Gefühl, da wird dann versucht aus dem politischen Reflex, okay, komm, wir führen die Diskussion jetzt nochmal in, keine Ahnung, vielleicht in Heidelberg-Neuenheim am besten nochmal anstatt es wirklich da zu führen, wo es meines Erachtens originär hingehört, nämlich auf europäischer Ebene. Und dann wird das harmonisiert.
Die Europäische Kommission hat ja auch die Wettbewerbsfähigkeit als zentrales Ziel gesetzt. Ja, und das ist ja nicht nur Digitalisierung. Da geht es auch um Steuern und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen. Wenn wir jetzt aber gezielt auf Deutschland schauen und uns die VC-Berichte mal anschauen, dann sehen wir, dass die Investitionen in deutsche Startups am meisten gesunken sind.
Okay.
Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Das liegt zum einen daran, dass der Investitionsstandort nicht mehr attraktiv ist. Also das Rendite-Gewinn-Verhältnis ist nicht mehr angemessen bei uns. Und Bürokratie ist nicht immer ein Argument. Wenn Leute in eine gute Geschäftsidee investieren wollen, dann machen sie auch die Bürokratie, sondern sie überlegen sich, okay, wenn ich da mich jetzt beteilige und ich mache einen Gewinn draus, wie viel muss ich dann abführen? Es ist das Risiko, was ich eingehe und was bleibt mir am Ende des Tages übrig? Und wir haben zum Beispiel Länder wie England. Da werden zum Beispiel Gewinne von Geschäftsbeteiligung kaum besteuert. So radikal muss man jetzt nicht sein, ne? Also, aber man kann durchaus über solche Modelle mal überlegen, ob die Steuersätze wirklich so hoch sein müssen, ob man damit runtergehen kann. Und hinzu kommt, dass wir einfach auch eine sehr auf Sicherheit bedachte Kultur in unserem Land haben. Also die Amerikaner beispielsweise ticken anders. Die haben auch mehr Modelle. Also ich finde, wir brauchen auch mehr Modelle, wo die öffentliche Hand mit der privaten Hand zusammengeht und Fonds anbietet. Dafür habe ich mich beispielsweise auch eingesetzt. Der KfW-Wachstumsfonds ist ja so einer, wo auch, glaube die Rentenkasse noch mit drin ist und auch Unternehmen mit drin sind. Solche Modelle müssen wir verstärken, damit die Gründer auch sozusagen das Kapital dazu bekommen, auch wachsen zu können. Dann hattest du vorher noch was zum Thema Datennutzung gesagt. Das ist zum Beispiel auch eine Maßnahme, die könnte man auf den Weg bringen, die aber nichts kostet. Ne? Also wir müssen nicht immer nur über Maßnahmen reden, die Geld kosten, sondern zum Beispiel die Datennutzung ermöglichen. Wir haben auch bei uns in der Rhein-Neckar-Region zum Beispiel ganz viele Startups. Und mir war es auch wichtig, zum Beispiel ein Gesetz mitzuverhandeln, das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Klingt kompliziert, wird aber sehr, sehr vielen Menschen helfen, weil wir dadurch die anonymisierte Nutzung von Daten ermöglichen und wir dadurch auch Therapieformen entwickeln können, Medikamente entwickeln können, die die Volkskrankheiten wie Krebs oder Alzheimer auch heilen können. Und genau solche Innovationen, sowohl in der Gesundheitsbranche, in der Musikbranche, im Gaming, in der KI, die müssen auch mal wieder aus Deutschland kommen und nicht nur immer aus den USA. Und es liegt halt auch oft daran, dass wir einfach solche Einschränkungen haben. Zum Beispiel, ärgert sich keiner, wenn die Daten alle auf dem Handy sind. Aber wenn wir über die Nutzung von Gesundheitsdaten sprechen, dann regt sich jeder auf. Also das ist auch eine Debatte, die wir auch mal in der Gesellschaft führen müssen und sagen müssen, hey, wir haben doch da Potenzial, warum nutzen wir das nicht?
Total. Das ist aber eine Diskussion, die eben, also die ich warne immer vor der Vermischung von der Datenschutzlogik und der sagen wir mal, der Inhalte, Lizenz, Urheberrechtslogik.
Das ist was anderes,
und, genau. Genau, ist was anderes. Ist aber insofern natürlich, weil wir an vielen Stellen auch Datenströme, du weißt es, unsere Partner im Bereich Streaming, mit allem, was dahinter liegt, Algorithmen, andere Logiken, direkten Zugang zu ganz, ganz vielen Datenpunkten. Das ist aber was ich jetzt nicht vertiefen würde, weil die Zeit ehrlich gesagt so weit fortgeschritten ist.
Und aber deswegen meinte ich ja auch, dass es wichtig ist, dass wir die KI nutzen, aber gerade in der Kultur- und Kreativwirtschaft, dass das geistige Eigentum, die Leistung einfach geschützt werden muss. Ja. Und ich kann da jetzt nicht gerade jetzt zu tief einsteigen, aber es gibt da Überlegungen auf EU-Ebene und da müssen wir uns auch als Deutschland auch stark mit einmischen, dass diese Regelungen auch so kommen, dass sie am Ende des Tages die Leute nicht behindern, sondern im Gegenteil, dass sie ihnen helfen.
Aber super, super, dass du den Punkt noch so abräumst. Ich habe nämlich gerade, ich habe in Gedanken, als du über das Thema Startups und Unternehmertum gesprochen hast, habe ich gedacht, an der Stelle ist, glaube ich, eine Tatsache oft nicht so bewusst, auch gerade mit Blick auf unsere Branche. Und die kannst du aber nachvollziehen, wenn du von Mannheim nach Ludwigshafen guckst. Mhm. Weil nämlich viele der Künstlerinnen und Künstler, die heutzutage als Kreative loslegen, dann doch auch einen unternehmerischeren Weg eingehen als noch vor, sagen wir mal, 20, 30 Jahren. Deshalb habe ich vorhin gesagt, das ist ja auch etwas, was die Pop-Akademie auch noch mal verstärkt oder ermöglicht oder zumindest den Studenten mitgibt. Und da ist natürlich das Beispiel jetzt gerade Apache, Ludwigshafen, wie schnell ist der gewachsen, was ist da draus geworden? Das sind ja letztlich Unternehmer, die dann ihre eigenen Unternehmen auch als wie auch immer Startup, Scale-up, wie auch immer, aber halt weiterführen und die dann in Partnerschaften mit anderen am Markt tätig sind und mal mehr oder mal weniger Erfolg haben. Das ist aber etwas, was spannenderweise gerade mit Blick auf Kultur- und Kreativwirtschaft oft immer so abgesprochen wird, nach dem Motto, nee, das sind ja Künstler. Ja, klar, sind Künstler, aber es wird oft übersehen, wie auch diese Digitalisierung, die damit einhergehende Demokratisierung auch dazu geführt hat, dass viele Menschen sich einfach noch mehr auch um ihr eigenes Business kümmern. Und das ist ja eine Möglichkeit, das ist eine große Freiheit. Für viele ist es dann auch wieder was, wo sie sagen, Moment, das habe ich mir anders vorgestellt, ich will mich auf meine Tätigkeit fokussieren, deshalb suche ich mir einen Partner an der oder der Stelle. Aber das fand ich gerade ganz spannend, weil du nämlich sehr, sehr stark in diese Startup-Logik reingegangen bist.
Ja, weil, also ich setze mich zum Beispiel auch dafür ein, dass wir auch Entrepreneurship-Bildung an Schulen haben. Mhm. Weil wir bringen ja unseren Jugendlichen gar nicht bei, dass sie sich auch selbstständig machen können. Mhm. Wir haben ja auch, das merkt man auch in Teilen der Politik, wir haben immer so ein Misstrauen gegenüber Unternehmern und Selbstständigen. Die machen ja nur alle voll viel Geld. Stimmt ja gar nicht. Ne? Da gibt es ja ganz differenzierte Gruppen. Und das sind Menschen, die sich einfach auch Aufstiegsmöglichkeiten eröffnen. Damit schließt sich der Kreis. Sie bringen eine hohe Leistungs- und Risikobereitschaft mit und die muss halt wertgeschätzt werden. Aber diese Denke, die müssen wir erstmal an die Schulen bringen und sagen, wir sind ein Land der Mittelständler. Ich sage auch immer, die Startups von heute sind der Mittelstand von morgen. Mhm. Wir brauchen Unternehmensnachfolgen, wir brauchen auch Leute, die selbstständige Betriebe irgendwann mal auch übernehmen. Und dafür muss doch dieser Grundgedanke Eigenverantwortung, Leistung, wie gehe ich mit Geld um, was muss ich überhaupt machen, um mich selbstständig zu machen? Und wenn wir in die Gründungsförderung…
Warum kriege ich bei der Geburt schon eine Steuernummer?
Genau. Das geht schnell. Und ich meine, wenn wir uns die Gründungsförderung anschauen in Deutschland, wir sagen eigentlich nur… Ich spitze es jetzt mal zu, Akademikerinnen und Akademikern, ihr könnt Unternehmer werden. Hm. Aber wir haben doch auch handwerkliche Berufe. Wir haben auch, ich rede jetzt nicht nur vom Metzger oder vom Bäckereibetrieb, sondern auch von der Grafikerin beispielsweise, von der Fotografin. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Themen. Oder auch wir haben viele Frauen auch in der Branche, die selbstständig sind. Ja, wenn die schwanger werden, müssen die sich überlegen, geht es jetzt weiter mit meinem Betrieb? Hm. Gründe ich jetzt meine Familie oder entscheide ich mich jetzt für meinen Betrieb? Und das kann eigentlich nicht sein. Deswegen müssen wir auch über die finanzielle Absicherung von Frauen, gerade in der Kultur- und Kreativwirtschaft sprechen, unter den Selbstständigen. Weil auch sehr oft zu kurz. Wollte ich nochmal einbringen. Aber
nochmal gleich. Das ist, da sind wir da ja noch die Adventszeit. Das ist jetzt nochmal ein Adventstürchen aufgegangen. Ja. Du hast den Kreis schon komplett geschlossen, Melis. Und ich wollte zum Schluss nur nochmal sagen, ich spreche in letzter Zeit viel mit Kolleginnen und Kollegen von dir, die sich jetzt aus dem Bundestag verabschieden. Und wo mir teilweise so klar wird, was für ein kräftezehrendes Umfeld das ist. Und umso mehr, woher nimmst du die Kraft gerade? Weil du hast dich dem voll verschrieben. Du bist seit so langem dabei. Wie hart ist es gerade? Wie fühlt sich der Wahlkampf an? Hat sich das jetzt in den vergangenen Jahren? Ist es aggressiver? Bist du schon auf Blue Sky? Ich habe rüber gemacht.
Nee, ist
es ist ganz nett da.
Das ist mir zu viel Social Media. Ich komme da überhaupt gar nicht mehr nach. Wir haben ja jetzt auch, also ich muss ja jetzt auch TikTok machen.
Na dann.
Noch mehr Daten an die Chinesen, aber gut, auch da, ne, wir können dieses Feld auch nicht irgendwelchen extremen Leuten da überlassen. Aber es ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Also ich bin ja schon viele Jahre in der Politik und habe auch schon einige Wahlkämpfe hinter mir und der Ton ist deutlich rauer geworden. Das merkt man auch, das habe ich auch nach meinem Wechsel gemerkt und auch gespürt, wenn es dann teilweise Leute sind, die man auch kennt, die sich dann regelrecht richtig, ich sage jetzt mal, abkotzen über dich. Na, ich meine, du musst ja jetzt meinen Wechsel nicht gut finden. Mhm. Aber diese ständigen persönlichen Vorwürfe, auch teilweise in die Familie, kann man auch alles in, ich habe die Kommentare auch alle gelesen, habe auch keins davon gelöscht, kann man alles noch sehen. Und gab auch viel positives Feedback. Ne? Ich finde es immer wichtig, dass nicht nur immer über das Negative gesprochen wird, sondern auch über das Positive. Aber es hat sich was geändert und ich merke auch, dass das ein oder andere nicht so ganz spurlos an mir vorbeigegangen ist. Jetzt so gerade das Jahr endet und ich finde, man muss jetzt eine Entscheidung von der Person nicht gut finden, aber das gibt keinem das Recht, diese Person zu beleidigen. Und zwar auch auf eine sehr persönliche Art und Weise. Und ich finde, da hört es dann halt auch irgendwann auf. So,
total.
Und das ist die letzten Jahre rauer geworden, kann aber auch manchmal die Aggressivität bei manchen Menschen verstehen, weil sie das Gefühl haben, sie werden nicht gehört, was sich dann auch ein Stück weit dann in Frust umwandelt.
Gut, aber
der Frust
darf sich nun nie so persönlich entladen.
Genau.
Und da bist du wieder beim Thema auch Rechtsdurchsetzung im Internet.
Ja.
Wo ist die Grenze überschritten?
Absolut.
Was lässt man noch stehen und was ist dann?
Ja, und deswegen ist es wichtig, dass gerade auch die Demokraten Themen ansprechen, die vielleicht vielleicht gerade nicht so im Trend sind, aber dass wir auch über Realitäten sprechen, die jetzt vielleicht nicht in unsere Parteibücher passen, weil wenn wir es nicht tun, dann tun es die Extremisten auf ihre Art und Weise. Das war auch ein Grund für meinen Wechsel, wo ich gesagt habe, wir können Dinge, die man mit dem bloßen Auge erkennt, nicht einfach ignorieren. Und das würde, denke ich, auch dazu beitragen, dass einfach der Frustteil bei den Leuten vielleicht sich nicht so erhöht. Aber um zurückzukommen, auf die eigentliche Frage, mein Gott, also mir Mann und Mann sind ja hart im Nehmen, gell? Augen zu und durch. Also ich habe immer mein Ziel vor Augen und wir werden jetzt alles daran setzen, auch die Leute von unseren Konzepten zu überzeugen. Und also ich bin ja Waldhöferin. Wir sind ja auch bekannt dafür, dass wir auch Randale im positiven Sinne machen. Und das machen wir jetzt halt einfach. Da lassen wir uns nicht unterkriegen.
Okay, den Ausflug zu Waldhof Mannheim, den lassen wir jetzt mal. Das wird dann zu persönlich als Heidelberger an der Stelle. Sonst endet das noch im Dissens. Mädels, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke,
alles
hat
Gute.
Richtig Spaß gemacht.
Und bis ganz bald.
Bis
Danke
ganz
dir.
Bald.
Das war das Gespräch mit Melis Seckmann, wo wir ganz unterschiedliche Themen gestriffen haben, bis hin zum Digitalministerium. Spannende Frage, wie sich das dann einfügen würde. Hört wieder rein und schön, dass ihr dabei wart. For the Recorded, der Podcast für Musik, Business und Gesellschaft, powered by Bundesverband Musikindustrie. Weitere Informationen zum deutschen Musikbusiness findet ihr im Netz auf musikindustrie.de sowie auf den Social-Media-Kanälen vom Bundesverband Musikindustrie auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.